Ja, dann bin ich froh, wenn wir dann mit dieser Predigtreihe fertig sind. Dann könnt ihr dann den Kohelet wieder schon 10 Jahren auf die Seite legen und den Rest der Bibel lesen. Wenn das ja so ein düsteres und schweres Buch ist. Ja, ist es vielleicht. Ja, ich habe gleich letztes Mal erwähnt, dass er ja dann doch zum Teil den Sprüchen widerspricht. Ein Buch, das vorher ist, oder? Die Weisheit Salomos, die Sprüche, wie wenn er sich selber widersprechen würde. Aber auch in der Einleitung zu dieser ganzen Predigtreihe, die könnt ihr ja auch runterladen, habe ich ja auch geschrieben. Der Kohelet schaut die Situation hier auf der Erde an. Das heißt immer unter der Sonne, gell? Das darf man nie vergessen, habe ich dann noch gesagt. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir diese Texte lesen, da in diesem Buch. Es geht immer um das Leben unter der Sonne. Und ich danke dir auch, Kurt, jetzt für diese beiden Psalmworte da auf der einen Folie vorhin. Ja, habe ich jetzt auch nicht daran gedacht. Ja, Psalm 90 war das und 105, gell? Ja, sehr gut. Ja. Passt wie die Faust aufs Auge für heute. Genau. Ich habe hier noch eine große Einleitung geschrieben, aber wir lassen das sein, weil es wird heute wahrscheinlich doch ein bisschen länger. Es sind ja 2 Kapitel, gell? Und ich habe hier geschrieben, warum ich jetzt 2 Predigten für ein Kapitel mache, Kapitel 3, und jetzt eine Predigt für 2 Kapitel. Könnt ihr dann nachlesen im Skript. Aber ich will jetzt zugunsten des Bibeltextes, will ich mir diese Zeit jetzt ein bisschen sparen. Also gehen wir am besten jetzt in diese beiden Kapitel, Kapitel 4 und 5, und fangen gleich an und fangen die an zusammenzufassen. Beim Studium von diesen 2 Kapiteln ist mir etwas aufgefallen, dass der Kohelet sich immer wieder mal so ein bisschen repetiert, er wiederholt sich dann mit den Themen. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie diese Themen da ein bisschen verteilt sind, und jetzt genau in diesen 2 Kapiteln konnte man das über die Kapitel hinweg ein bisschen zusammenstellen, so unter gewissen Schlagwörtern, aber mit unterschiedlichen Sichtweisen oder Standpunkten. Wir haben also hier mal das ungerechte Leid und auch Ausbeutung, Kapitel 4 ein paar Verse, Kapitel 5 ein paar Verse, Geschäftigkeit und falsche Sicherheit, Furcht vor Königen und Furcht vor Gott. Und zuletzt dann, was gibt uns denn Sicherheit? Was sagt er dazu? Und ich möchte diese Predigt genau nach diesem Muster hier halten. Und wir hangeln uns jetzt ein bisschen diesen Themenpaaren entlang. Diese Wiederholung von verschiedenen, vom gleichen Thema unter verschiedenen Sichtweisen ist etwas typisch Biblisches. Wir finden das sehr oft. Also gerade auch schon in den erwähnten Sprüchen, da hat man immer so einen Spruch oder einen Vers zweigeteilt, wo der zweite Teil den ersten eigentlich wiederholt, aber ein bisschen anders formuliert oder von einer anderen Seite betrachtet. Und mich dünkt hier, dass Salomo oder der Kohelet, der Prediger, das genau gleich getan hat. Oder denken wir an die beiden Schöpfungsberichte im Genesis, im 1. Mose, unter verschiedenen Sichtweisen die Schöpfung beschrieben. Wir werden uns nachher hier die Verse anschauen. Ich werde sie auch mal beamen hier. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, nehmt diese hervor und liest es da für euch nach. Ich habe hier Schlachter 2000 Text genommen. Ja. Gehen wir doch am besten zum ersten Thema, ungerechtes Leid und Ausbeutung. Wir sehen hier im Vers 4, also in Versen 1 bis 3 im Kapitel 4, da dreht er sich um, der Kohelet, und ich wandte mich um und sah, sagt er da, oder? Alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der dran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ja, das Leben ist doch positiv, man muss es positiv nehmen, gell? Ja. Also er wärmte sich da um, weil die Verse vorhin im dritten Kapitel, die enden ja so, wir haben das letzte Mal gesehen, habt doch Freude an dem, was ihr unter Mühe erarbeitet habt und genießt es, oder? Und jetzt wendet er sich um und sieht Bedrückung. Hä? Und zwar so fest, dass man am liebsten sterben würde. Er verstärkt damit eine Stelle im dritten Kapitel, wo er auch schon darüber geredet hat. Und da hat er geredet über die Beugung des Rechts, könnt ihr euch erinnern, dass an der Stätte des Rechts das Recht gebeugt wird, zugunsten der Reichen oder der Mächtigen. Und hier redet er sogar ein bisschen, geht noch weiter, es gibt gewaltsame Unterdrückung. Und als sei das nicht genug, sieht er keinen Trost für die Leidenden und Bedrückten. Immer daran denken, gell? Unter der Sonne. Es gibt keinen Trost in dieser Welt. Seid ihr nicht auch schon dieser Hoffnungslosigkeit begegnet? Oder einer grausamen Wirklichkeit? Wer von euch hat schon mal einen Sterbenden begleitet in den Tod? Wie ist das mit Trostworten? Oder wenn sie dann Schmerzen haben? Also wir kennen das auch. Du bist hilflos. Und einfach so einen Trost kannst du nicht spenden. Oder was sagst du denen, die jetzt irgendwo in der Welt verhungern? Und du und ich, wir gehen nachher nach Hause und schlagen uns wieder den Bauch voll. Oder können, oder vielleicht sollten wir nicht, aber wir machen es trotzdem. Aber wir können es, oder? Diese Welt ist nicht gerecht und sie ist grausam. Es gibt grausame Wirklichkeiten. Und es gibt manchmal keine Antwort auf die Tränen und all das Leid, das passiert in dieser Welt. Wir Christen haben manchmal die Tendenz, dann noch irgendwelche schöne, feine, fromme Sprüche zu bringen zu können, oder? Aber das tröstet dann auch nicht. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Wenn ihr selber mal in einer solchen Situation seid und dann wollt ihr in der Bibel aufschlagen, dann seht ihr da so einen tollen Spruch und Mist, das tröstet mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Es gibt Dinge in dieser Welt, für die gibt es keinen Trost. Keine Antwort auf das Leid. Und diejenigen, die so grausam leiden, wünschen sich doch oft den Tod. Das kennen wir. Ach, wäre ich doch gerne schon gestorben. Wieso bin ich noch da? Ich möchte das nicht mehr ertragen müssen. Von dem hier spricht der Prediger. Und das fällt ihm auf, wenn er diese gottlose Welt unter der Sonne betrachtet. Dem parallel die Verse 7 und 8 im 5. Kapitel greift er dieses Thema nochmal auf. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über dem Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch Höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei all dem ein König, der dem Ackerbau dient. Das ist wieder ganz etwas Komisches, gell, diese Wendung da. Hä? Okay. Nehmen wir mal zuerst mal da den Vers 7, den Anfang hier. Er greift hier etwas aus, was wir verstehen unter sozialer Gerechtigkeit oder sozialer Ungerechtigkeit vielleicht besser. Die eingesetzten Beamten, die die Macht haben, zu entscheiden über ein ganzes Volk oder Teil des Volkes, die können tun und lassen, was sie wollen. Das wissen wir doch auch, oder? Also jetzt in der Schweiz haben wir zwar eine schöne, ein bisschen eine Demokratie, hä? Aber auch da gibt es Korruption und Filz. Das kennen wir. Alle paar Jahre kommt dann mal im Sommerloch dann ein riesen Artikel in der Zeitung. Der oder die Politikerin oder Politiker hat wieder mal irgendetwas gefilzt da oder ein Bauprojekt, ein riesen Bauprojekt gemacht mit der eigenen Firma, oder? Und so weiter und so fort. Und denkst du wieder, na, ist ja klar, auch bei uns, oder? Aber gehen wir ein bisschen an einen anderen Ort, wenn wir in diese in Staaten mit Despotismus sehen, da wird es noch schwieriger. Und wir stecken sehr, sehr viel Geld, vielleicht also aus einem schlechten Gewissen heraus, in die dritte Welt, nach Afrika, und das verschwindet einfach so, puff. Und es gibt keine neuen Straßen, keine neuen Brunnen, wenn du es nicht selber gräbst und die Straße selber teerst. Aber einfach Geld runterschicken, das nützt manchmal nichts. Warum? Weil das Geld einfach in die Taschen der fließt, die darüber entscheiden können, wohin das geht. In dieser Welt können die Beamten tun und lassen, was sie wollen. Und der Prediger sagt zu dir, wundere dich doch nicht darüber. Das ist normal unter der Sonne. Wo es Menschen gibt, gibt es sowas. Und er hat schon recht. Wie soll dann auch der Arme dann zu einem gewissen Wohlstand oder zu einer gewissen Wohlfahrt kommen? Kann er nicht. Das Geld wird ihm oder die Möglichkeit wird ihm vorenthalten. Wir kennen das. Und dann sagt er immer so gerne, ja, es haben alle die gleichen Chancen hier in der Schweiz. Das stimmt nicht. Man sagt das so gerne, ja, alle können diese 9 Jahre in die Schule. Ja, können sie. Und was aber nachher ist, wenn jemand studieren will, braucht es Geld. Also ich kann das aus eigenem Zeugnis sagen. Ich wollte eigentlich auch ganz früher mal, ich wollte die Kante machen und dann Medizin studieren. Ich konnte nicht. Ich bin Sekunder, meine beiden Eltern sind zugewandert. Die haben, darf man das so sagen, die haben gekrüppelt, nur damit wir etwas zu essen haben und Second- und Third-Hand-Kleider. Oder? Aber sie hatten auch ein bisschen Angst, das ist klar, das darf man auch sagen. Aber wir konnten nicht studieren. Es haben nicht alle die gleichen Chancen, auch hier in der Schweiz nicht. Weil über dem Hohen noch höhere lauern und das alles sich abgreifen. Und dennoch sagt er, bei alledem ein König, der dem Ackerbau dient, ist es dann doch gut, wenn es auch ein korrupter König ist, der aber schaut, dass es genügend Nahrung für alle hat, dass alle wenigstens ein bisschen bekommen. Oder? Aber nicht wundern darüber. Und was können wir jetzt darauf antworten? Wie können wir Hoffnung teilen ohne billige Vertröstung bei Unterdrückung, bei Leid? Was denkt ihr? Es gab da einen, der hat das auch erlebt, ganz persönlich. Wer war das? Du und ich, na? Wer war das?
Jesus
Christus. Der hat das erlebt, diese Korruption, dieses ungerechte Leid. In dieser Hinsicht zu sehen, was der Leidensweg Jesu war, gibt uns eine Türe zu der Hoffnung. Es gab da einen, der erlitt all das, er hat diese grausame Wirklichkeit durchlitten bis zum Tod. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Kapitel 8, 20, 24 und 28, ja und 2 Verse mehr da, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, das sagt der Kohelet auch, es ist alles nur ein Haschen nach Wind. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Hoffnung braucht man auch nur dann, wenn man irgendwo steht, wo es nicht so toll ist. He? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die Hoffnung, von der er in den Versen vorher geredet hat. Dass wir Christus gleichgestaltet werden und damit eigentlich gerecht vor Gott stehen können. Am Kreuz geschah nämlich so eine Auswechslung, kann man sagen. Ein tolles Bild eigentlich. Christus ist als derjenige, der nie eine Sünde begangen hat, für all die Sünden aller anderen gestorben. Das heißt, am Kreuz ist er für mich gestorben. Das bedeutet aber auch dann, dass ich dann dastehen kann an Christi statt vor Gott. Das ist wie so ein Austausch von Personen. Christus ist für mich gestorben, aber vor Gott darf ich dann als sein Sohn stehen. Versteht ihr? Ah, ganz schön. Jedenfalls, hier sehen wir aber mal, warum es den Kohelet gibt in der Bibel. Das habe ich auch in der Einleitung geschrieben. Der Kohelet macht uns das Evangelium von Jesus Christus viel klarer und viel größer und heller. Wenn wir hier den Kohelet sehen, lesen und sehen, ah, ja, so ist es in der Welt, das ist ja völlig hoffnungslos. Und dann können wir auf Christus schauen und erkennen das Evangelium wieder viel größer und klarer und heller. Kohelet macht das Evangelium groß. Das ist der Sinn dahinter. Paulus kommt jedenfalls da beim Römer zum Schluss, keine Hoffnung und kein Trost ohne den Glauben an Christus. Es gibt keinen Trost in dieser Welt, außer in Christus. Der nächste Punkt hier, Geschäftigkeit und falsche Sicherheit. Ich sah auch hier im vierten Kapitel, also nicht ich, sondern der Prediger, ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind, schreibt er hier. Hier beschreibt er eine Situation, die wir auch gut kennen. Es reicht nie. Es ist niemals genug. Nicht nur das, was unsere Arbeitgeber von uns erwarten oder von uns fordern, sondern es ist auch für unser Herz manchmal einfach nicht genug. Es könnte doch noch ein bisschen mehr sein. Ja, Geld macht nicht glücklich, aber es gibt doch ein bisschen Ruhe, oder? Es ist niemals genug. Es gibt Menschen, die für den Erfolg oder für den Besitz oder für die Macht oder für das Ansehen alles in Bewegung setzen, was nur geht. Und dann auch ungerecht werden. Man sieht doch immer wieder den anderen, der wieder ein bisschen mehr hat, ein bisschen besser dasteht, ein bisschen mehr an der Macht schrauben kann, oder? Und das ist der Trug des Vergleichs. Das ist etwas, das ich oft immer sage, vergleicht euch doch nicht. Wenn wir vergleichen, können wir alle nur verlieren. Es gibt immer jemand, der besser ist, der mehr hat, der mehr kann oder was auch immer. Wenn wir vergleichen mit uns mit anderen Menschen, können wir nur verlieren. Und was werden wir dann? Unzufrieden, habe ich gehört. Gell? Genau, unzufrieden. Und dann motzen wir, Entschuldigung, dann reklamieren wir, ach, wieso bin ich so unzufrieden, ach, es ist doch alles so blöd in dieser Welt, ich habe nicht genug und alle anderen mehr. Und dabei sollte doch der Glauben doch Frieden bringen und zufrieden machen. Ja, aber wenn wir uns an diese Dinge halten, an diese Dinge hängen, dann werden wir unzufrieden. Da kann man dann glauben, so viel man will quasi, aber wir können nur verlieren. Wenn das unser Antrieb ist, immer mehr zu wollen, bis wir vielleicht dann genug haben, damit unser Herz Ruhe findet, das wird nie passieren. Wir sind verloren. Und übrigens, derjenige, der da die Hände faltet, hätte er auch. Der nichts tut, ist ebenso verloren. Er vergeudet sein Leben. Das ist auch ungerecht vor Gott. Er hat uns das Leben nicht gegeben, damit wir uns aufs Sofa schmeißen und einfach die Zeit vergehen lassen und da warten, bis uns die Tauben in den Mund fliegen, hä? Wie es so schön im Schlafenland ist oder so. Der vergeudet sein Leben. Was er da aber sagt, Mäßigung ist hier das Zauberwort. Mäßigung statt Maßlosigkeit ist hier der Rat des Predigers. Um was zu bekommen? Zufriedenheit. Zufrieden kommen. Das andere gibt keine Zufriedenheit. Und dann hier im Kapitel 5, dann Verse 9 und 16, 9 bis 16. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Kleine Nebenbemerkung, hier geht es um Leute, die ein eigenes Geschäft haben oder damals einen großen Bauernhof, oder? Die hatten ja Knechte und die zehren auch von diesem Reichtum, oder? Also der wird auch dann kleiner, wenn man Angestellte hat oder so. Okay. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Nie genug. Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Da kommt uns der Bauer in den Sinn, mal in diesem Gleichnis, gell, von Jesus. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. Ja, der Sohn bekommt es. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, so geht er wieder dahin. Und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Um nichts. Dazu muss er alle seine Tage, ja, sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn für ein bisschen Wind. Im Judentum, also in biblischer Sicht, ist eigentlich Reichtum ein Segen Gottes. Reichtum per se ist nicht schlimm oder schlecht. Doch wenn wir ihn anstreben und unser Leben darauf ausrichten, reich zu sein, mehr zu haben als andere, oder auch um uns sicher fühlen zu können, dann wird es schwierig. Paulus schrieb etwa an Timotheus im 1. Timotheusbrief 6,10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Sagt er da. Und er redet da nicht von Ungläubigen, er redet da von Leuten, die eigentlich mal zum Glauben gekommen sind. Oder? Jesus, und jetzt sagt er mal in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Das kennen wir, diesen Vers, gell? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geldliebe und Gier verderben den Menschen. Es bringt uns von Gott weg. Das heißt Verderben. Wenn ich also mit dem Geld oder mit dem Besitz nicht richtig umgehen kann, meine Haltung ist falsch, dann bleibe ich doch lieber genügsam. Wenn ich damit nicht umgehen kann, bleibe ich doch lieber arm. Zumindest ist das auch der Rat von Paulus und Timotheus. Und wie wir hier lesen können, hier hat der Salomon, gut, er war ja selber sehr reich, gell, er kann das natürlich gut sagen. Hä? Aber eigentlich hat der Reichtum diese irdischen Schätze ihre Nachteile. Man sorgt sich um sie und kann nicht schlafen, da Vers 11. Und sie ziehen Schaden nach sich, Vers 12. Und sie bewirken Zorn und Ärger, Vers 16. Sie gehen leicht verloren, Vers 13. Oder müssen zurückgelassen werden, Vers 14. Sie geben keine Sicherheit, das ist nicht für die Ewigkeit. Daher auch der Rat Jesu, den wir nachlesen können, da in Matthäus 6, 20 bis 21, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und das ist dann wichtig, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich würde mal doch sagen, wir sollten schauen, dass unser Herz nicht im Bankkonto liegt, oder? Oder im Schließfach, bei den Goldbarren. Wie wir in den letzten 10, 20 Jahren gesehen haben, kann das auch ganz, ganz schnell weg sein. Ja? Viele Banken sind weg. Aber wenn es bei Gott ist, das Herz, da ist es sicher. Da bleibt es auch. Denn dann sorgt Gott selbst dafür und Gott ist ewig. Noch so ein Vergleich. Nächstes Thema. Furcht vor Königen und Furcht vor Gott. Da Verse 13 bis 16 im Kapitel 4. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des Zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen. Denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ja, das ist auch wieder ein bisschen rätselhaft, gell? Vielleicht kommt hier uns die Josefsgeschichte in den Sinn, oder? Einer, der aus dem Gefängnis kam und geherrscht hat über das Land. Das war Josef in Ägypten, oder? Vielleicht dachte der Prediger da an Josef, aber vielleicht auch nicht, das wissen wir so genau nicht. Aber der Punkt ist eigentlich, also zumindest der erste Punkt ist, dass Weisheit hier trotz allem höher eingeschätzt wird als Torheit. Unabhängig von Erfahrung bzw. Alter. Es können auch junge Menschen weise sein und alte können töricht sein. Was ist biblisch gesehen Weisheit? Ehrfurcht vor Gott. Also nicht einfach nur besonders klug sein oder so. Das gehört dann auch dazu, aber in erster Linie Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das ist weise im biblischen Sinne. Das ist hier beim Kohelet gar nicht anders. Dann können auch junge Männer oder junge Menschen können weise sein und ältere Menschen töricht oder, ja, gibt es ein neues Wort, dumm, stimmt nicht ganz, gell? Ja, töricht. Der zweite Punkt ist, dass die Gunst des Volkes oder auch die Furcht des Volkes vor einem König vergänglich ist. Als Josef gestorben war, erinnerte sich bald niemand mehr an ihn. Und das Volk kam unter die Knechtschaft der Ägypter. Ja, was passierte nachher? Oder denken wir ganz berühmt Jesu Einzug in Jerusalem. Hunderte von Menschen waren da mit Palmwedeln, haben die Kleider hingelegt. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ein paar Tage später haben sie was gerufen? Kreuzigt ihn. Gib uns Barabbas. Kreuzigt ihn. Die Anerkennung oder die Liebe, wenn man so sagen möchte, des Volkes, je nach Umstände ändert sich das sofort. Ein weiser König, der zuerst mal schaut, dass die Wirtschaft läuft, gell, und dass alle ein bisschen zur Wohlfahrt kommen, alle genug zu essen haben, bei dem nächsten Dürre, ist das vorbei? Dann geben alle dem König die Schuld. Er ist schuld an der Dürre. Er ist schuld, dass man zu wenig eingelagert hat und so weiter. Die Liebe der Menschen ist vergänglich. Die hält nicht ewig. Je nach Umstände Und das wissen wir heute auch, gell? Ja, man verändert sich halt, gell? Ja, das Leben hat uns ein bisschen mitgespielt. Wir können nicht mehr miteinander durchs Leben gehen. Oh, dann lässt man sich scheiden. Je nach Umstände ändert sich das in der Welt. Die Ehrfurcht von König ist also Schwankungen unterworfen. Und jetzt gehen wir gleich weiter, die nächsten paar Verse, 4,17 bis 5,6. Bewahre deinen Fuß, sagt da der Kohelet, wenn du zum Hause Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Wörter machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Ja, das sehe ich manchmal auch in unserem Pausenraum. He? Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor den Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Ja, klar macht er das. Ne? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele wichtige Worte nichtige Worte gemacht, du aber fürchte Gott. Ja, da ist wieder ein bisschen, der Kohelet schwankt da manchmal zwischen seiner Art, wie er das formuliert. Also dieser Satz, warum sollte Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Das ist eine ironische Frage, eine rhetorische Frage. Das wird Gott genau dann machen, wenn du etwas gelobst und nicht hältst. Beispiel. Also die Ehrfurcht vor König ist also Schwankungen unterworfen. Und in diesen Versen hier rät uns Kohelet, unsere Ehrfurcht vor dem ewigen Gott nicht zu verlieren. Zuerst scheint uns dieser Abschnitt ein paar Verhaltensregeln näher bringen zu wollen. Tiefer geblickt sehen wir auch, dass unser Verhalten Gott gegenüber kein Haschen nach Wind ist. Warum? Weil Gott ewig ist. Und alles, was wir vor Gott tun oder nicht tun, unsere Haltung vor Gott, hat darum auch ewige Konsequenzen. Weil Gott ewig ist. Diese Welt ist nicht ewig. Könige kommen und sterben. Gott ist ewig. Gehen wir da mal durch. He? Bewahre deinen Fuß. Und dann nachher sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Unsere Haltung gegenüber Gott ist entscheidend. Nicht auf Irrwege geraten, heißt es hier, sondern schon im Voraus, bevor ich Gott begegne. Also er spricht hier jetzt vor allem eigentlich den Kultus an, also wenn ich ins Gebet gehe oder in den Gottesdienst. Nicht auf Irrwege geraten, nicht erst im Gottesdienst dann fromm sein, sondern eigentlich sein ganzes Leben auf Gott ausrichten. Ne? Schon im Voraus in Gottes Willen handeln und leben. Und Selbstsicherheit ist hier völlig fehl am Platz. Vor Gott können wir uns noch so selbstsicher fühlen. Vor Gott sind wir alle Sünder. Vor Gott gehen wir alle fehl. Es gibt keine Sicherheit in unserem vermeintlichen Wissen, was Gott will, wer er ist oder was er tut. Also einfach nur in den Tempel gehen, dazu mal, ja, ich kaufe jetzt hier zwei Tauben, oder? Und bringe dies dem Priester, dem Boten, dass er für mich opfert, oder? Das Opfer durchführen. Und dann ist das für mich wieder erledigt und gehe ich wieder heim. Weil das ist das, was Gott will. Nein, Gott will nicht Opfer. Wie heißt es da im 1. Samuel 15, 22? Was Samuel zu Saul sagt? Gott will Gehorsam, nicht Opfer. Und Gehorsam betrifft unser ganzes Leben, und nicht nur eine Minute oder eine Stunde im Gottesdienst. Das ist eine weise Haltung. Nicht einfach vorauszusetzen, zu wissen, Gott will das oder er ist so oder er tut dann das. Wir wissen es nicht. Wir sind nicht Gott, seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Nicht selbstsicher sein, sondern vor Gott kommen in Demut. Nicht zu eilig, nicht zu schnell, sagt er da. Hä? Vers 1. Erinnert uns das nicht an ein Jesu-Wort? Man soll da nicht, was hat er gesagt? Man soll nicht plappern wie die Heiden, oder? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Also je mehr ich sage und je mehr, dass ich spreche, desto mehr ist die Gunst des Gottes mir zuteil, oder? Das stimmt so nicht. Wie schnell können wir uns überheben? Wir sind aber, hier sagt er, Gott ist im Himmel und du bist von der Erde. Wir sind Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Also der Rang ist ganz klar. Und nur weil ich viele Worte mache, ist er nicht verpflichtet, mir irgendetwas Gutes zu tun. Wir können auch übrigens das Unser Vater einfach nur so, ich sag mal, verplappern, oder? Es als Ritual anschauen. Aber jeder dieser Sätze, die wir da kennen, soll aus unserem Herzen kommen. Dankbarkeit zum Beispiel. Und dann kommt er hier noch mit diesen Träumen und Geschäftigkeit, ja? Auch unsere Geschäfte, die uns bis in die Nacht verfolgen, wir träumen davon, sind nicht wichtiger als das, was uns Gott zu sagen hat. Wieso meinen wir immer, dass Dinge auf dieser Welt wichtiger sind als das Wort Gottes? Ihr wisst ja alle, dass John MacArthur gestorben ist, gell? Habt ihr sicher an diesen mitgekommen. Und in einem Interview sagt Darfield Johnson, wird da interviewt, das war sein Geschäftsführer, sein Sekretär, seine rechte Hand quasi, als er gefragt wurde, woran liegt es, dass eigentlich dann auch im Umfeld seiner Kirche, da wo er Pastor war, in Kalifornien, warum es da so viele Werke dann gab, also diakonische Werke, seelsorgerliche Werke und so weiter, oder auch theologische Universität. Und er sagt, es hat alles angefangen mit der Predigt. Dass John MacArthur einfach über Jahrzehnte lang einfach nur das Wort der Bibel, das Wort Gottes gepredigt hat. Nur das. Er selber hat nichts von diesen Werken angefangen. Das waren dann Leute aus der Kirche, die dann das Wort Gottes ernst genommen haben und diese Werke dann gegründet haben. Es gibt nichts Wichtigeres als das Wort Gottes. Und das ist auch eine Haltung vor Gott, wenn wir uns das einverleiben. Und dann geht es hier noch um die Gelübde, gell? Gelübde machen, Gelübde erfüllen. Ein Gelübde ist laut Definition eine bedingte Schuldverpflichtung, also eine, die man dann fertig ist, wenn man sie erledigt hat. Bedingte Schuldverpflichtung, mit der eine besondere Leistung des Gelobenden, also du und ich, an eine vorhergehende bestimmte Leistung der Gottheit gebunden wird. Also zum Beispiel ein Hilferuf in einer Notsituation. Herr, hilf mir heraus und ich baue dir eine Kapelle, oder? Das war im Mittelalter so schön, darum gibt es so viele Kapellen hier, oder? In der Schweiz. Hilf mir heraus und ich baue dir eine Kapelle, oder hilf mir heraus und ich gehe auf den Jakobsweg. Hat zwar Gott wahrscheinlich nicht so viel davon, aber ja, versteht ihr? Oder hilf mir, oder man plappert das schon schnell raus und dann muss man es aber dann auch erfüllen. Weil dann, wenn dein Gott wirklich hilft aus dieser Situation, dein Leben rettet, dann bist du gebunden an dein Versprechen. Das ist ein Gelübde und das sollte man dann erfüllen. Wenn man dann kein Geld hat, um eine Kapelle zu bauen, dann wird es schwierig. Auch hier wieder, vor Gott sollen wir keine unbewachten Worte sagen. Halten wir uns dann nicht daran, verletzt das die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig, das haben wir miteinander auch angeschaut. Gell? Verletzt das die Heiligkeit Gottes. Und daher, weil es dann eine Verletzung seiner Heiligkeit gibt, folgt sein Zorn. Das ist Ganz das Logische, also das ist der nächste Schritt. Darum wird auch Gott zornig werden und das Werk deiner Hände verderben, sagt er hier. Und der Prediger ruft hier zur Ehrfurcht vor dem heiligen und ewigen Gott auf. In die gleiche Kerbe schlägt das gehörte Jesu-Wort zum Gebet. Nicht plappern, sondern ernsthaft, mit Bedacht und demütig vor Gott treten. Das ist die rechte Haltung. Und das gibt uns dann aber auch die Sicherheit, dass wir in Gottes Wegen wandeln. Du aber fürchte Gott. Und Gott, Gottes Furcht ist ja nicht einfach nur Angst haben vor Gott, weil er verderben kann oder was auch immer, sondern zu wissen, wie heilig und wie groß das ist, gell? Das sollte uns demütig machen. Ja, was gibt uns denn Sicherheit, so dass der Titel unseres Themas heute, gell? Also hier hat Kohelet die ganze Zeit beschrieben, was keine Sicherheit gibt in dieser Welt. Auch das Plappern vor Gott gibt uns keine Sicherheit. Lesen wir da mal in diesem Kapitel, Verse 7 bis 12. Und ich wandte mich um und sah, also schon wieder wandte er sich um, und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, der hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Ja, zu zweit ist man kräftiger. Das kennen wir schon auch. An was erinnert uns diese Worte über diese Partnerschaft?
Jesus hat zwei Jünger ausgesandt.
Zum Beispiel, ja, richtig, ja. Wenn wir ein bisschen nach vorne in der Bibel gehen, vielleicht ganz zuvorderst. Ja, eigentlich verstehen wir das ja dann schon, gell, ein bisschen, dass ja, zu zweit geht es einfach einfacher. Aber nur ein kleiner Hinweis. Ich denke, dieser Abschnitt ist ziemlich klar. Der Kohelet bezieht sich sehr, sehr oft auf die Schöpfungsordnung. Also er greift zurück in die fünf Bücher Mose oder sogar sehr oft eigentlich nur Genesis, also das erste Buch Mose oder auch das zweite Buch Mose dann manchmal. Aber ganz an die Anfang der Zeit. Und was er hier ein bisschen beschreibt, erinnert uns doch an die Schöpfungsordnung der Partnerschaft, der Ehe. Es sind immer zwei. Genesis 2,18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Der Mensch ist auf Partnerschaft ausgelegt. Das ist die Schöpfungsordnung. So hat Gott das vorgesehen. Übrigens Mann und Frau. Gell? So hat Gott das vorgesehen. Und ich habe das, glaube ich, schon auch mal, ich glaube in der Attribute Gottes Reihe mal gesagt, Gottes Schöpfung, also Gott ist ein Gott der Ordnung und er hat in diese Schöpfung Ordnung hineingelegt. Und wenn wir dieser Ordnung folgen, besteht dein Segen. Wenn wir dieser Ordnung nicht folgen, beginnen die Probleme. Gott hat diese Welt genau so für uns geschaffen, dass sie für uns all das geben, gibt oder geben kann, was Gott für uns vorgesehen hat. Wenn wir uns auf Gottes Ordnung einlassen, entsteht Segen. Auch eine Sicherheit. 5, 17 bis 19. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, Ja, jetzt kommt das wieder, gell? Ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn Reichtum ist nicht schlecht per se. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage oder an die Gesamtheit seiner Lebenstage, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Und wieder gebraucht der Kohelet, der Prediger, dieselbe Redewendung. Hey, der Mensch soll essen und trinken und fröhlich sein und genießen bei all seiner Mühe unter der Sonne. Es gibt genug Arbeit und Mühe und Leid und Unterdrückung in dieser Welt. Er soll das Wenige, das er bekommt, auch genießen. Das sei sein Teil. Er führt es hier ein bisschen mehr als die Male zuvor in den ersten drei Kapiteln. Zuerst einmal die Sicht, dass alles von Gott kommt. Nahrung und Gutes, aber auch Mühe und Arbeit und die Anzahl oder die Länge oder Kürze der Tage des Lebens. Alles kommt von Gott und hat alles dem Menschen zu seinem Teil zugesprochen. Auch das ist Gottes Ordnung. Gott hat dafür gesorgt, dass es genau so ist. Und wenn wir demütig vor ihm stehen, können wir das auch demütig einfach so annehmen und probieren, die Weisheit darin zu erkennen. Und dann der andere Teil auch noch. Und dann stellt er so einen Menschen, der all das Gute, der aus Gottes Hand bekommt, all das genießen kann gegen einen Reichen, der sich nur um seinen Reichtum sorgt, ja, und sich grämt und sich nicht freuen kann. Hier wird offensichtlich, ich habe es vorhin gesagt, dass Reichtum an sich ein Segen, eine Gabe Gottes ist, wenn wir ihn genießen können im Wissen, dass alles von Gott kommt und dass alles auch wieder weggeht oder weggehen kann. Und unser Herz nicht daran binden, an diese Nichtigkeit des Lebens hier unter der Sonne. Und so können wir zufrieden mit Gott und der Welt und mit uns werden und sein. Gott sorgt für alles, was wir brauchen. Dieser Frieden ist nur möglich in dieser Sichtweise, mit dem Blick auf Gott. Und dann kommt auch das, was hier der Kohelet zuletzt schreibt, denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage. Er macht sich keine Sorgen dann mehr, was der morgige Tag bringen soll. Er kann alles gewinnen oder alles verlieren. Aber Gott ist da und sorgt. Da haben Sorgen keinen Platz mehr. Und wenn wir unser Leben in die Hand der Welt geben und ihren Versprechungen nach Wohlstand und Anerkennung und Bewunderung und all das geben, finden wir diesen Frieden nicht. Das ist alles vergänglich und das ist alles nur, wie sagt man so schön, wissenschaftlich gesehen, relativ. Im Vergleich zu anderen haben wir dann immer noch zu wenig oder sind zu wenig anerkannt oder was auch immer. Wir haben das vorhin angeschaut. Wir finden den Frieden nicht, wenn unser Herz in dieser Welt verbleibt. Wir sorgen uns nur mehr, ob es morgen dann immer noch so sein wird oder sein kann oder darf. Sicher fühlen können wir uns nur in dem, was ewig ist, was Bestand hat über diese Welt hinaus. Und nicht durch wechselnde Umstände, durch Rost und Diebe und Käfer verloren gehen kann. Sicher sind wir nur bei Gott und in seiner Ordnung. Sie hat Bestand, weil er ewig ist. Das sagt ja Kohelet über diese zwei Kapitel hinweg. Schaut nicht auf das, was die Welt dir bietet. Schau auf das, was Gott dir bietet. Und schau auf die Ewigkeit. Denn wenn du auf diese Welt blickst, siehst du nur all die Ungerechtigkeit und all das, was du nicht haben kannst oder nicht haben wirst. Und du gehst verloren. Du verstrickst dich in den Irrwegen dieser Welt. Wenn du aber auf Gott schaust und in seiner Ordnung lebst, kannst du zufrieden werden. Und vor allem eben halt, kannst du Sicherheit gewinnen. Sorgen musst du dich nicht um die Ewigkeit. Die ist da. Wenn du in der Welt lebst, sorgst du dich um alles, was die Welt dir gegeben hat. Aber wenn du im Glauben fest an Gott hältst, durch Jesus Christus, dann hast du etwas Sicheres, das in die Ewigkeit hineindauert, das nicht verloren geht. Da gewinnen wir die Sicherheit, die wir so stark uns wünschen. Aber die liegt nicht hier in dieser Welt. Und das ist die Aussage dieser zwei Kapitel. Amen.